Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen darüber, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Vor einigen Wochen standen wir bei der Eventreihe Beyond Talks von Martin Kaczynski zum Thema Transformation by Creativity gemeinsam auf der Bühne. Wir haben über Mut, über die Kraft der Kreativität und über die wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Transformation gesprochen. Mein Gast heute ist Boris Dolcani. Er ist Senior Vice President Corporate and Mobility Marketing, Brand Management, Communication Strategy bei Bosch. Er ist der Mann hinter der Kampagne Like a Bosch und wurde 2022 als CMO of the Year und German Brand Manager of the Year 2022 ausgezeichnet. Schön, dass du wieder da bist, lieber Boris. Aber erstmal, Boris Dolcani, wer ist das? Wo bist du aufgewachsen? Was macht dich aus?
Ja, was macht mich aus? Da muss man wahrscheinlich meine Frau fragen und meine Kinder oder meine Kolleginnen und Kollegen. Aufgewachsen bin ich tatsächlich in München. Mein Vater, der dieses Jahr gestorben ist, war Iraner, Kunstmaler, Bildhauer. Und ich bin in München geboren, halber Perser. Meine Mutter, die auch schon sehr lange nicht mehr lebt, war eine klassisch deutsche blonde Frau, ganz lieb und sehr sensibel. Und mein Vater eben so ein energetischer Maler aus dem Iran. Also ich habe, glaube ich, schon früh die Kreativität in die Wiege gelegt bekommen und dann auch mit Kreativität aufgewachsen. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Vater zu Hause gemalt hat und die Ölfarbe im Wohnzimmer konnte man auch riechen, ja. Überall war irgendwie Farbe und Aha. Das war einfach ein kreatives Aufwachsen. Meine Eltern, würde ich mal sagen, waren im Nachhinein betrachtet Tippis. Und so bin ich aufgewachsen in München, in Schwabing.
Dein Vater war Künstler. Ja. Habt ihr davon gelebt?
Wir haben es irgendwie versucht. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen tatsächlich. Aha. Also meine Mutter kam aus einem aus einer Ärztefamilie. Mein Opa war Arzt in zwei Weltkriegen und hatte danach eine gut gehende Praxis in Münster. Mhm. Und die hätte ich übernehmen sollen.
Du?
Ich hätte sie übernehmen. Ich habe einmal Medizin studiert auch.
Aha.
War das eine andere Geschichte?
Aha.
Ja, mein Vater war Künstler.
Wir gehen da mal kurz rein, weil das ist ja schon spannend. Also du sagst eigentlich, du bist in einem hochkreativen Umfeld groß geworden und gleichzeitig hattet ihr aber auch jemanden in der Familie, die also Ärztin waren.
Naja, meine Mutter war aus einer Familie, die Ärzte waren.
Okay.
Meine Mutter selber war medizinisch-technische Assistentin und wir waren früher, muss man sagen, ich bin in den 60er Jahren geboren und dann auch aufgewachsen. Mein Vater war tatsächlich zu Hause, hat gemalt und meine Mutter ist zum Arbeiten gegangen. Das war damals echt ungewöhnlich, dass mein Vater mit zwei Kindern...
Also emanzipiert. Das war ja
extrem
total
emanzipiert. Mein Vater hat gekocht, hat den Haushalt gemacht.
Ja. Ja. Mhm.
Und am Spielplatz waren nur Frauen. Mein Vater war der einzige Mann.
Wow.
Naja, und das war ist ein
Perser. Aber hattest du ein gutes Verhältnis zu ihm?
Ja, also die ersten Jahre, würde ich sagen, war es schon ein gutes Verhältnis.
Aha.
Meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich 11, 12 war.
Aha.
Es war auch einfach dieses interkulturelle Beieinandersein, habe ich früh schon gemerkt. Es hat gewisse Herausforderungen.
Sprichst du Persisch?
Nee, leider nicht.
Aber könntest du noch?
Ich verstehe schon einiges, aber sprechen eher nicht.
Okay. Okay, und dann hast du gedacht, ich will aber was Gescheites lernen. Ich will was Gescheites studieren. Und dann kamst du auf die Idee und hast den Eignungstest gemacht. Für Medizin muss man den Eignungstest damals machen.
Ja, ich war zuerst mal in der Bundeswehr.
Aha.
Da gab es ja auch noch früher.
Aha.
Und dann habe ich einen Studienplatz bekommen, weil meine Mutter ist gestorben, kurz nachdem ich mein Abitur gemacht habe.
Mhm.
Und dann konnte ich in München studieren. Das war so ein bisschen ein Härtefall, wenn du so magst.
Mhm.
Und ich habe auch parallel schon bei einem Fotografen assistiert.
Mhm.
und habe ganz früh auch schon in Agenturen gearbeitet. Mein Bruder und ich waren früher Fotomodelle als Kinder. Also ich habe da immer schon irgendwie eine Beziehung oder eine Verbindung zu gehabt, zu dem Thema Werbung und Kreativität, habe ich ja gerade schon gesagt. Insofern war das Medizinstudium nach 3 Semestern, hat es nicht mehr funktioniert. Ich habe gemerkt, ich kann nicht lernen, ich habe keine Zeit, ich muss Geld verdienen. Mhm. Und mich hat auch irgendwie was anderes viel mehr fasziniert.
Mhm. War das geführt, dieser Moment, dass du gesagt hast, ich gehe da raus, ich bin das nicht, ich spüre das schon? Also du musst ja damals, zu der damaligen Zeit, ich sag mal, Orientierung war ja dann schon ein Thema, die Mutter gegangen, weniger die Beziehung zum Vater gehabt, sie war für dich sehr wichtig und dann irgendwie, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Jetzt hast du schon so einen Studienplatz, einen raren Platz, muss man sagen. Ja, München, studieren ist ja nicht so schlecht. Medizin und dann von sich aus zu entscheiden, zu sagen, das bin ich nicht. Also wie war dieser Prozess? Was ist da passiert?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube einfach, wenn man die Dinge erlebt hat, die ich erlebt habe, und die waren wirklich nicht schön, dann hast du eine andere. Also bei mir war einfach im Grunde Überlebensmodus. Ja, ich musste einfach schauen, dass ich irgendwie überlebe und irgendwie klarkomme. Und ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich habe einfach nur gemerkt, Studienplatz, also dieses Studium funktioniert nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann jetzt da nicht jahrelang studieren und nichts verdienen und mich da voll committen. Und habe einfach auch gemerkt, dass dieses kreative Thema einfach eins ist, das mich irgendwie angetrieben hat. Irgendwie wollte ich was anderes machen, wollte was Kreatives machen. Und habe gemerkt, dass die kreative Branche, die ich eben über mein Fotomodell-Dasein als 5-, 6-, 7-Jähriger und mein Vater als Maler, der dann auch Kulissen gemalt hat und dann eben als Fotoassistent, habe ich schon gemerkt, das ist eine Welt, die mir irgendwie gut gefällt.
Die hat dich gereizt?
Die hat mich irgendwie gereizt, ja.
Gab es da, also du sagst, es war so eine Auseinandersetzung, dann halt der Entscheid, du gehst raus aus dem Studium. Und was war dann? Was hast du dann gemacht?
Ja, du, dann habe ich alles Mögliche. Habe ich assistiert als beim Fotografen. Beim Peter Kaiser, war damals ein sehr, sehr guter, erfolgreicher Fotograf. Und dann habe ich einen Praktikumsplatz bekommen in der Agentur, in der mein Vater früher Kulissen gemalt hat, bei Hengstenberg Tischhauser und Partner. Mhm. Und habe ein Praktikum gemacht in der Marktforschung. Mhm. Ich hatte damals von Werbung überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht.
Wie alt warst du da? 22, 23?
So 22, so schätze ich mal. Ja. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, also Marktforschung, das ist Werbung, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich, weil ich mich gelangweilt habe, in der Kreation so ein bisschen rumgelaufen. Die waren in der Maximilianstraße, in der Stolbergstraße, direkt an der Maximilianstraße. Eine sehr gute Agentur. Und dann habe ich bei der Kreation so vorbeigeschaut und habe gemerkt, die machen irgendwas. Was macht ihr da so? Ja, wir haben so einen Pitch für so ein Möbelhaus, ein Barockmöbelhaus. Und dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich da mitmachen? Kann ich da auch irgendwie so ein paar Ideen machen? Ja, klar, kannst mitmachen. Und dann habe ich also auch die eine oder andere Idee entwickelt und dann gab es eine große Präsentation im Konfi von der Agentur, wo alle Kreativen dann beim Oberchef, beim Peter Tischhauser präsentieren mussten. Da hatte ich also, damals gab es Pappen, da hast du das dann aufgezogen und das war alles mit Collagen und so.
Ja.
Und dann schaute
Sprühkleber.
So die, Sprühkleber. Sprühkleber, der giftige. Und dann haben wir da präsentiert, oder hat er die Pappen sich so durchgeschaut, einer nach der anderen. Und hat alle durchgehabt und dann zieht er die eine Pappe raus. Das war meine.
Das war von dir.
Ja, und dann sagt er, von wem ist denn das? Dann sagt er, ja, das ist von mir. Dann sagt er, aha, Boris, hast du gleich mal 5 Minuten Zeit? Ich muss mal mit dir reden. Dann sag ich, ja gut, klar. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon gekündigt.
Hattest du dann, als er das gesagt hat, ein gutes Gefühl, als er es rausgezogen
ich
hat?
Schon gemerkt,
oder war das so, mal gucken, was er jetzt will?
Ja, das ist ein Schweizer, der lebt, glaube ich, auch nicht mehr. Der war Schweizer, der hatte so eine Schweizer Trockenheit. So auch die Schweizer.
Ja.
Und dann gehe ich zu ihm ins Büro. Und dann sagt er so zu mir, du Boris, ganz ehrlich, das ist das mit Abstand Beste, was wir da hatten. Du hast Talent. Magst du meine rechte Hand werden? Dann sage ich so, okay.
Also mit 23 kriegst du schon ein Angebot.
Sag ich, okay. Dann habe ich gesagt, das muss ich mir mal überlegen. Ich muss mal eine Nacht drüber schlafen. Ich bin nach Hause gefahren. Dachte mir, naja, ich habe eh nichts Besseres vor. Das mache ich.
Aber war diese Pause gut? War diese Pause strategisch gut? Hat die sozusagen vielleicht den einen oder anderen Euro oder viel mehr
Arbeitsthema
ausgemacht im Sinne von, er hat noch was draufgelegt?
Oder? Da war ich noch nie gut in sowas.
Oder warst du gar nicht so überlegt?
Nee, das war überhaupt nicht überlegt. Es war für mich überraschend, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet.
Ja.
Und das war dann so, ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich hatte ja gekündigt, auch vom Kopf her gekündigt, dass okay, die Werbung ist es nicht, weil das ist irgendwie nichts für mich. Mhm. Und das war dann so, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Mhm. Und klar war das natürlich ein besseres Gehalt als ein Praktikantengehalt und ich war die rechte Hand vom Oberchef. Das war natürlich schon interessant. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, das mache ich. Und dann habe ich da 2,5 Jahre, glaube ich, gearbeitet und habe dann gekündigt. Das hat mir der Peter Tischhauser übel genommen, weil für den war ich so ein bisschen der Ziehsohn. Dann gekündigt, bin zur GGK nach Salzburg gegangen.
Warum hast du gekündigt? Warum bist du weg?
Du, weil ich irgendwie gemerkt habe, sie möchten noch was anderes machen. Also ich gab ein Angebot von einer Agentur, wo ein befreundeter Texter von mir war und der gesagt, komm Boris, komm doch nach Salzburg, das ist eine tolle Agentur und Salzburg ist cool. Und dann habe ich gesagt, okay, die GGK ist sowieso eine gute Agentur gewesen, das mache ich. Mhm. Dann war ich da ein Jahr, habe gemerkt, Salzburg, Freilassing, das war ja noch mit Grenzen und so, das war nichts für mich. Und bin zurück nach München und bin dann zu Herbert und Partner gegangen, zu einer Agentur, war dann der Junior-Art-Direktor und oder Art-Direktor, weiß ich gar nicht mehr. Und ja, das war so meine Zeit als Angestellter, zuletzt dann Kreativdirektor bei Hiel BBDO. So, und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht, 1996 mit der Agentur. Und habe da bis 2010 meine Agentur aufgebaut. Waren etwa 30 Leute, hatten tolle Kunden, hatten BMW Motorrad als Kunde weltweit, haben da die Marke weiterentwickelt, positioniert. Also das, was du heute machst, allerdings immer in Verbindung mit Werbung, Kommunikation. Haben Gore-Tex gemacht, Windstopper, haben Audi gemacht, haben schöne Kunden gehabt, Südtiroler Apfel. Habe ich den Stefan Maurer auch kennengelernt in der Zeit. Also war eine gute Zeit, muss ich sagen.
Die Agentur hieß Feuer, oder?
Die hieß Feuer, Kommunikation und Design.
War das eine Kreation von dir, Feuer?
Das war mit meinem damaligen Partner zusammen. Haben wir uns überlegt, was machen wir für einen Namen? Und irgendwie haben wir gedacht, Feuer, das ist irgendwie...
Also man kannte Feuer. Ja. Man hat Feuer gekannt. Ja. Also wenn jemand gesagt hat, es ist Feuer, dann hat man gedacht, Feuer.
Kannte man. Genau. Ja, ja, das war schon in München so ein bisschen eine gewisse lokale Bekanntheit, wenn du so magst. Ja, und dann habe ich 2010 irgendwie gemerkt, Respekt vor den Kunden war nicht mehr da. Es gab die Finanzkrise, hast du ja auch alles erlebt, 2007, 2008, da kamen die Kunden und Kundinnen zu uns und haben reihenweise die Projekte abgesagt. Und ich war gerade umgezogen, neues Büro in der Ballernstraße und ich habe richtig gemerkt, der Druck war groß. Ja, und dann die Kunden wollten alle pitchen und alle wussten es besser. Und ich habe irgendwie den Respekt vor meinen Kunden verloren. Und habe dann irgendwann entschieden, ich kann nicht mehr, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und habe die Anteile an meine beiden Partner verkauft in 2010. Habe dann ein Startup gegründet mit Unseen Ideas, wo ich unveröffentlichte Ideen eigentlich nochmal denen eine zweite Chance geben wollte. Habe da auch Geld eingesammelt, so 350.000 Euro. Habe auch selber Geld investiert und war ein bisschen naiv da, weil ich bin zum Beispiel nicht so ein Typ, der ein Startup gründet und dann die Hockeystick-Präsentation macht und sagt, pass mal auf, da könnt ihr Milliarden verdienen damit, das ist das nächste Big Thing. Ich habe immer gesagt, das ist schon eine gute Idee, aber da sind die und die Risiken, das wollten die Investoren halt nicht hören. Insofern habe ich diese zweite Investitionsrunde, die hat einfach zu lang gedauert und ich habe gemerkt, okay, ich muss wieder Geld verdienen.
Du musst unseren Zuhörern kurz diese Idee erzählen, weil sie war genial damals. Du hattest eine großartige Idee und die war...
Welche meinst du jetzt?
Ja, die Idee, dass du sagst, hey, wir geben jetzt nochmal...
Ja, die Unseen Ideas.
Ja.
Ja, das war im Grunde, wir alle pitchen. Du auch, Peter. Und wenn wir heute pitchen, heute wahrscheinlich noch schlimmer als früher, machst du Präsentationen, die eine Perfektion schon mittlerweile haben, die ist unglaublich. Da wird richtig viel Geld investiert. Also Präsentationen, die ich heute sehe, die kosten sechsstellig. Und wenn man sich überlegt, drei Agenturen treten an, vielleicht vier, mit jeweils zwei Ideen, dann kann man davon ausgehen, dass von den 8 Ideen, die da präsentiert werden, 7 definitiv schon mal in den Papierkorb wandern. So, und ich habe gesagt, okay, das muss doch eine Möglichkeit geben für diese Ideen, die da ausgearbeitet sind, die perfekt da sind,
einen zweiten Marktplatz zu machen.
Ja, es wäre auch ein schönes Akquise-Thema, weil wenn ich Kunde bin und ich wüsste, da ist eine Agentur, die hat jetzt gerade in einer Kategorie was präsentiert, kann ich die Logos rausnehmen, kann ich mir doch mal anhören, was die da gemacht haben, die haben den Markt sich angeschaut, haben Marktforschung gemacht, haben Haben wir alle schon gemacht.
Wahnsinnsaufwand.
Ja, Wahnsinnsaufwand. Ja. Kann ich sagen, du, wollt ihr mal vorbeischauen? Weil bevor ich einfach nur Credentials präsentiere, Agenturpräsentation mache, kann ich sagen, du, ich habe übrigens noch was, was für dich vielleicht relevant wäre. So, habe das alles programmiert, wir hatten das fertig, aber ich habe dann gemerkt, das Henne-Ei-Problem, ja, du musst ja Agenturen erstmal dazu kriegen, dass sie da was zur Verfügung stellen und wie macht man das, wie viel gibt man schon Preis. Mhm. Ja. Und ich habe gemerkt, Agenturen waren da einfach nicht offen für und habe auch gemerkt, ich bin auch nicht der Verkäufer, der jetzt rumläuft und Agenturen überzeugen. Also es war einfach alles wahnsinnig kompliziert. Genau, und dann habe ich festgestellt, nach 2 Jahren, glaube ich, jetzt geht's Geld aus. Jetzt muss ich irgendwas tun. Kind, 2 Kinder, Haus.
Auch Frau.
Frau. Gut, meine Frau hat natürlich auch Geld verdient, aber trotzdem, ich war schon der Hauptversorger. Der Last auf meinen Schultern. Und dann habe ich da über einen Freund, den ich kennengelernt habe, bei einem Star, auch eine Idee, die wir jetzt heute, glaube ich, nicht besprechen, die Runman-Idee, den hatte ich kennengelernt, da den Wolfgang, den hatte ich bei Herbert und Partner kennengelernt. Der war bei KUKA, war da im Vertrieb und der hat gesagt, Boris, wir bräuchten jemanden, der uns hilft in der Kommunikation. Und dann bin ich dahin, dachte, ich kriege da so ein Mandat für eine Beratung und dann wollten die mich aber festhaben. Und dann habe ich tatsächlich den Schritt gewagt auf Industrieseite. Vorher habe ich immer gelästert über die Kunden und Kundinnen, was das für Idioten sind. Und das ist doch easy. Du hast das Budget, du beauftragst die Agenturen. Was hast du eigentlich für ein Problem? Und dann habe ich gemerkt, die Probleme, die die haben, sind ein bisschen anders. Aha. Und die sind aber auch irgendwie schwierig.
Also was sind deren Probleme? Also wenn wir jetzt mal genau diese Perspektivwechsel machen. Also
ja. Also für mich war es, für mich persönlich war es einfach schon mal ein kultureller Switch. Und die Probleme, die die haben, also die kulturelle Herausforderung für mich war, ich war vorher Agenturinhaber, habe mittags so wie du, bin zum Essen gegangen, zum Italiener, habe mit meinen Kunden gesprochen und so und hatte ein schönes Leben und konnte machen im Grunde, was ich wollte. Ich war mein eigener Herr.
Also du unterstellst mir sozusagen, dass
ich gehe davon aus, dass es bei dir ist. Ähnlich.
Ja, total easy. Was machen wir den ganzen Tag? Wir trinken Kaffee und unterhalten uns irgendwie über Belangloses.
Nein,
oder sowas,
das meine ich denn, nein, das nicht. Aber die Kultur. Du hast eine Agentur, die ist geprägt durch dich. Ja. Und du hast da unten eine schöne Kaffeemaschine, die machst dir morgens deinen Kaffee und dann hast du Leute um dich rum, die du dir eingestellt hast, mit denen du gut kannst. Ja. Du hast eine Kultur geschaffen, die dir entspricht. Ja. Du kannst mittags mal essen gehen. So, das hatte ich ja auch. Und dann kommst du aber in eine Firma, wo es eine Kultur gibt, die ist vorgegeben.
Ja, Filterkaffee,
Guidelines,
keine Espressomaschine
wie führen wir
mehr.
Menschen, wie sind wir, was sind wir, was für was stehen wir. Ja. Das ist nicht durch mich entstanden, sondern da muss ich mich dann schon irgendwie einordnen. Und das war eine große Herausforderung. Und dann habe ich auch gemerkt, dass diese Herausforderung nicht nur ich habe, sondern haben natürlich alle anderen auch. Das heißt, du hast in der Firma dann schon das Thema, und da kommen wir jetzt gleich auch drauf, auf das Thema Transformation und wie schwierig das ist, solche Firmen dann auch zu transformieren. Du hast ja eine Kultur, die ist da. Und du musst irgendwie damit klarkommen. Und jeder muss irgendwie damit klarkommen. Manche passen in diese Kultur, haben sich auch immer schon für so eine Kultur interessiert und wollen genau das. Also Hierarchien und klare Vorgaben und Prozesse und wollen das. Und andere, so wie ich, die dann irgendwie von außen reinkommen, sind da irgendwie erstmal irritiert und sagen, oh Gott. Und das habe ich unterschätzt. Also ich habe auch unterschätzt, was es heißt, Politik in einem Unternehmen. Was heißt es, wenn neue Stellen besetzt werden müssen und wenn man irgendwie weiterkommen will, wie man sich da verhalten muss, wie muss man sich den Oberen gegenüber verhalten, wie muss man im Team agieren und so weiter. Also all die Dinge musste ich lernen. Und deswegen habe ich auch Respekt heute vor den Leuten, die auf Kundenseite sitzen. Das musst du auch erstmal tragen. Und ich sag meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt 10, 15 Jahre jünger wäre, dann würde ich das in dem Laden, in dem ich heute bin, wäre das für mich schon echt eine Herausforderung. Weil ich einfach vom Typ her so ein ungeduldiger, Und im großen Konzern, und ich bin ja jetzt bei Bosch, ist es dann noch mal schwieriger als bei KUKA. KUKA war, ich glaube, damals 3,5-4 Milliarden Euro Umsatz. Ich meine, da haben wir uns ja kennengelernt.
Ja.
Und war für mich damals schon groß. Ja? Aber der Bosch ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Das sind 430.000 Mitarbeiter, 92 Milliarden Euro Umsatz und eine Komplexität an Prozessen und organisatorischen Dingen, das ist Wahnsinn. Und da das zu ertragen und in so einem Unternehmen zu bestehen, das ist schon auch eine Leistung, sage ich mal. Insofern war das von mir damals so ein bisschen blauäugig zu meinen, die Leute, die im Konzern sitzen und da ihr Geld kriegen und Agenturen beauftragen können, come on, das kann doch jeder, das ist doch nicht so schwierig.
Aber dann kriegen sie Geld dafür, dass sie es ertragen, habe ich jetzt verstanden.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist bei mir so, bei mir ein Stück weit so mittlerweile. Ich liebe den Laden, ich liebe die Marke Bosch, ich liebe die Kultur. Ich finde es ein unglaublich faszinierendes Unternehmen. Für mich ist es ein bisschen so, ich bin halt vom Typ her eher so ein Typ wie du. Ja? Ich will Dinge machen, ich will umsetzen, ich will gestalten, ich will nicht nur verwalten, ich will gestalten. Ja? Und wenn du aber in so einem Riesenkonzern bist, hast du so viele Menschen, die da mitreden, die alle gefragt werden müssen, die wo Entscheidungen erstmal nicht getroffen werden. Ja? Dann merkst du schon, da kommen Leute wie ich dann schon an Grenzen.
Wenn wir jetzt nochmal, wir werden ja gleich sozusagen auf Bosch gehen, auf dieses großartige Unternehmen, was auch wahnsinnig viel bewegt. Also es hat ja viel mehr Innovation, als wir uns eigentlich denken können, vorstellen können oder was allgemein bekannt ist. Aber nochmal zurück, man könnte sagen, du hast solche Super Skills und einer deiner Super Skills habe ich verstanden, also man könnte auch sagen, so besondere Ausprägung eigentlich. Und eine, was ich jetzt verstanden habe durch deine Schilderung, ist das Thema, dass du immer wieder kreative Sprünge in deinem Leben gemacht hast. Also dich auch immer wieder neu erfunden hast. Raus aus dem einen Umfeld, rein ins nächste Umfeld. Und du hast aber immer wieder was mitgebracht. Und es war so ein kreativer Impuls.
Stimmt, ja.
Also ohne diese Sprünge, also egal, was du gemacht hast, also vom einen zum nächsten finde ich immer wieder, was ist passiert? Es kam irgendwie eine kreative Idee, ein Impuls und den hast du dann gemacht.
Ja.
Und du hattest ja auch eine unglaubliche Offenheit. Also wer wechselt denn schon sozusagen von Agenturseite auf Industrieseite? Ja, mit der Offenheit jetzt mal zu gucken, was ich da reinbringen kann mit all den Umständen, die Dinge, die man dann halt auch erlebt. Aber
oder sagen wir mal so, ich glaube, es gibt schon Leute, die von Agenturseite auf Kundenseite wechseln, aber das sind in der Regel die Agentur, die sind in der Regel die Berater.
Sind die Berater.
Die Kreativen, da kenne ich jetzt nicht so wahnsinnig viele, gibt es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich rede ich jetzt irgendwas, was gar nicht stimmt, ich kann es gar nicht sagen, aber würde jetzt behaupten, dass die Kreativen eher weniger wechseln und doch eher die Berater sind. Ja, aber du hast recht, wahrscheinlich ist es so. Aber das ist auch was ich meinen Kolleginnen und Kollegen immer sage. Seid offen für Neues, ihr müsst nicht hier arbeiten, wenn ihr hier arbeiten wollt, ist alles gut, aber ihr müsst hier nicht arbeiten. Euer Leben ist euer Leben und wenn ihr euch nicht wohlfühlt und wenn das alles nicht passt, dann versucht was zu verändern. Fragt nicht mich und fordert mich und sagt, ja, ich fühle mich nicht wohl, Boris, was kannst du tun? Also ich versuche das so gut wie möglich für dich zu gestalten hier, aber wenn das nicht funktioniert und wenn du irgendwie merkst, das ist es nicht, dann kann ich dir nur sagen, leb dein Leben und probier was aus. Solange es noch geht, mach's doch einfach. Mhm. Ja, und das habe ich ja ein Stück weit auch vorgelebt. Insofern.
Also ich finde diesen Titel Transformation by Creativity deshalb so gut, weil es dich auch beschreibt.
Ja.
Also stimmt, deine Transformation. Es ist, also ich meine, ich komme jetzt eigentlich erst auch im Gespräch jetzt darauf. Und Gandhi hat ja mal gesagt, frei nach Gandhi, der hat ja gesagt, sei du selbst der Mittelpunkt der Welt, in der du leben möchtest. Mhm. Also es geht ja davon aus, was du gerade sagst. Hey, also wenn es dir nicht gefällt und das entspricht dir nicht, dann sei offen, dann mach was anderes. Ja, sei Gestalter deines Lebens, also geh in diese Gestaltung.
Richtig, also das kann ich jedem nur empfehlen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie gesagt, jetzt bin ich schon älteres Kaliber. Jetzt ist das mit dem Wechseln und mit dem Offensein für Neues auch ein bisschen schwieriger geworden. Und ich fühle mich auch wohl. Mhm. Aber ja, das ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Also ich glaube, das habe ich mein Leben lang gemacht und ich kann es jedem nur empfehlen.
Mhm. Und dann habe ich was erlebt, da haben wir uns ja sozusagen dann näher kennengelernt, eben bei KUKA. Es ging ja dann um diese One-KUKA-Positionierung. Und da sind ja so zwei kreative Geister auch aufeinander gestoßen. Auf der einen Seite du, auf der anderen Seite ich. Und was ich super fand, war das Thema, wie du hingegangen bist und die Industrie 4.0 greifbar gemacht hast für uns Menschen da draußen, weil es gab eine unglaublich starke Kampagne mit Timo Boll. Da hat ein Roboter gegen einen hervorragenden Tischtennisspieler gespielt.
Den Besten.
Den Besten. Und das war ja das Match überhaupt. Wie kamst du auf diese Idee? Kam diese Idee von dir? Was war der Anlass, um das irgendwie zu transportieren?
Das war tatsächlich noch nicht das Thema Industrie 4.0, aber das war auf jeden Fall das Erste, was ich gemacht habe bei der KUKA tatsächlich. Ich werde nie vergessen, ich war in China, kurz nachdem ich angefangen habe, ich glaube 2012 oder 2013, weiß ich nicht mehr genau. Wir waren auf einer Robotermesse in Shanghai und ich habe unseren Geschäftsführer getroffen, nachdem der eine Runde gemacht hat über die Messe und habe gesehen, dass der komplett überrascht war, dass es Roboter gab, die so aussahen wie unsere Roboter, nicht ganz so präzise waren, aber einfach eine Kopie waren von dem, was wir machen. Und ich habe mich gewundert, dass er überrascht war. Weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der überrascht ist, das darf nicht sein. Der müsste schon wissen, was passiert und wie schnell die Chinesen sind und wie gut sie kopieren. Und da habe ich gemerkt, okay, China ist der große Markt. Das wusste ich natürlich. Wie können wir es jetzt schaffen, schnell an Bekanntheit zu gewinnen, um entsprechend da den Markt auch zu dominieren und zu gestalten. Genau. Und dann war ich noch auf der Messe und habe mir überlegt, okay, was können wir machen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt eine Sportart, die in China super populär ist, das ist Tischtennis. Und beim Tischtennis geht es um unfassbare Schnelligkeit, Präzision, Erkennung vom Ball, von der Rotation, also auch Visual, also dieses ganze Vision-Thema. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Tischtennis wäre perfekt. Und es gibt einen deutschen Tischtennisspieler, der in Deutschland bekannt ist, aber der in China ein Star ist. Und das ist Timo Boll. Der war Weltmeister und der war Nummer 1 der Welt. Der gehört in Deutschland zu den, das ist der beste Tischtennisspieler. Es gibt keinen anderen, den man kennt. Und da habe ich noch von in China, habe ich den Manager angerufen, habe gesagt, sagen Sie mal, könnte man da was machen? Und dann hat der gesagt, ja, klingt interessant. Und dann habe ich den Timo Boll unter Vertrag genommen bei der KUKA. Das war schon total ungewöhnlich, dass wir so jemanden unter Vertrag nehmen.
Aber du hast angerufen, ohne, ich sag mal, dass du die Idee
schon gepitcht hattest. Nein, gar keine. Es gab noch keine Idee.
Das wusste niemand.
Nein, es gab noch keine Idee.
Das heißt, ich habe nur angerufen und gesagt, mach ich.
Den nehmen wir. Wir nehmen jetzt mal den Timo Boll. Den als allererstes nehmen wir den mal unter Vertrag. So. Und dann haben wir ihn unter Vertrag genommen und haben einen Pitch veranstaltet mit mehreren Agenturen. Und dann war das irgendwie so mediocre, was da rausgekommen ist. War jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, okay. Und dann habe ich mit einer Agentur, die mir am sympathischsten war, wo ich den Kreativchef auch kannte, den Hans Neubert von Sassenbach, habe ich gesagt, du Hans, also ich würde es gerne mit euch machen, aber ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn der Timo Boll gegen einen Roboter Tischtennis spielt?
Mega.
Und am Ende verliert der Roboter, der Timo gewinnt, so gut sind wir noch nicht, aber das soll die Geschichte sein. Dann sagt er, ja, wow, aber geht das denn? Sag ich, das ist doch jetzt egal, ob das geht oder nicht, das kriegen wir schon hin. Das ging natürlich nicht. Ja. So ging die Story los. Dann haben wir Matthias Zentner jemanden gefunden, der die Regie und die Produktion gemacht hat, ein fantastischer Kollege. Und the rest is history. Ich könnte da jetzt viel drüber erzählen, was da gelaufen ist im Vorfeld. Also da eine Geschichte vielleicht. Wir haben den Film gelauncht zu der Eröffnung einer Fabrik in Shanghai. Und die war in 2014, glaube ich.
Ja.
Und wir haben einen Teaser gelauncht auf YouTube, wo wir das beworben haben. Da wird es ein Match geben zwischen Timo Boll und einem Roboter. Und das wird gelauncht zur Eröffnung dieser Fabrik. Das hat die Bild-Zeitung scheinbar gesehen. Und dann hat die Bild-Zeitung das auf die als Headline: Timo Boll spielt gegen einen Roboter und mal sehen, wer da gewinnt. Und dann ging es ab. Dann ging es ab. Es ging weltweit. Das war ein virales Ding. Nur der Teaser. Und da kamen also schon Anfragen von Harvard-Professoren und ich weiß nicht was. Unsere Pressekollegin war, würde ich mal sagen, ich sage es jetzt mal nett, überrascht. Und mein damaliger Chef kam runter, der ist nie auf unsere Etage gekommen, der kam runter und hat gesagt, Boris, Herr Dolgani, was ist denn da los? Da kam eine Awareness auf unser Unternehmen. Das hat also vorher noch, das gab es noch nie.
Gab es noch nie.
So, und das war nur der Teaser. Und dann ging es live. Und an dem Tag, wo es live ging in Shanghai, ja, das war brutal. Das lief, ich werde nie vergessen, ich war mit Timo Boll in der Bar, nachdem wir das gelauncht hatten. Und dann war auf CCTV, auf dem News-Channel vom chinesischen Sender, kam in den Hauptnachrichten dieser Film. Ich meine, earned media ist heute so das geflügelte Wort. Das war brutal. Es war brutal. Also, es war unglaublich. Wir haben keinen Cent in YouTube investiert, nicht einen einzigen Cent. Mhm. Und haben Millionen von Klicks bekommen über organische viraler Hit. Ja.
Ja.
Und das haben wir dann mit dem Timo weitergemacht. Und dann ging es eben in das Thema Industrie 4.0, die Positionierung der einen KUKA. Wir haben die Website dazu gemacht. Ihr habt uns super unterstützt bei dem neuen Corporate Design mit Überarbeitung. Das war toll. Und das hat natürlich kulturell auch was gemacht mit dem Laden. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal schon gemerkt, was bedeutet eigentlich Kommunikation, die nach außen hin gerichtet ist, die dann aber natürlich auch einen Effekt nach innen hat. Mhm. Das hast du da schon gemerkt. Ja? Mhm. Du bist in die Kantine gekommen und die Leute waren stolz.
Ja, die waren stolz.
Wow, das ist unsere Kampagne und das kommt von außen und der hat es gemacht. Und das war schon, da ging schon ein Ruck durch die Firma und auch ein wahnsinniger Stolz. Und da habe ich schon gemerkt, was das für einen Impact hat, wenn du was machst, was draußen gut ankommt. Mhm. Weil die Leute werden alle angesprochen. Mhm. Du, egal wo du hingekommen bist.
Ach, du bist von KUKA.
Nein, du warst dieses Timo Boll. Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Toll.
Was ihr alles macht, ist super, was ihr da vorantreibt.
Genau.
Ja. Wir haben ja damals ja auch die Markenwerte gemacht und es gab einen wunderbaren Metawert und der hieß Orangene Intelligenz. Wenn ich da zurückdenke, was der eigentlich noch für heute für einen Impact hätte, wenn man jetzt mal so über KI nachdenkt und alles, was da gerade kommt. Also Marken wollen ja auch lange gepflegt werden. Sie wollen ja lange von einer großen Hand, von einem großen Geist irgendwie begleitet werden. Wie geht's dir denn, wenn du jetzt so im Nachgang auf KUKA schaust? Du hast ja damals unglaublich viel bewegt. Also KUKA wurde auf einmal so für uns alle zugänglich, ja? Landesübergreifend könnte man sagen, selbst bis nach Asien rein war KUKA auf einmal ein Name und dieses Orange und die Roboter und alleine die Fantasie, was Roboter in Zukunft können, war ja geweckt, war ja da. Aber wenn du das jetzt heute siehst, also wie wichtig ist eben diese Konstante, dieses wirklich langfristig Marken aufzubauen und nicht nur ein kurzfristiges Feuer zu machen?
Ja gut, ich bin ja nach 4,5 Jahren dann gegangen. Also deswegen die Langfristigkeit, wenn sie sich jetzt mal beschränkt auf die 3 Jahre, die wir, glaube ich, zusammengearbeitet haben, kann ich nur sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass das nur langfristig funktioniert. Also kannst eine Marke nicht neu positionieren und aufladen mit Werten und dann glauben, dass das von heute auf morgen sofort funktioniert. Das muss ja gelebt werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt also, wenn das nicht wirklich an jedem Touchpoint erlebbar ist, Orange Intelligenz und die entsprechenden Werte dazu, dann wird das niemals tatsächlich funktionieren. Das heißt, du brauchst immer eine gewisse Zeit, bis das tatsächlich sich manifestiert und
Teil der Kultur
ist. Und genau in die Kultur übergeht. Mhm. Insofern, glaube ich, haben wir gemeinsam da einen tollen Job gemacht. Wir haben das, glaube ich, perfekt gestaltet. Mhm. Und es war eben so perfekt, dass dann im, glaube Ende 2016 die Übernahme durch den chinesischen Konzern Midea stattgefunden hat. Mhm. Was ja auch durch die Presse gegangen ist und was auch dazu geführt hat, dass wir jetzt in der Gesetzgebung eine Veränderung haben. Sowas geht in der Form nicht mehr so leicht in Deutschland, so ein Hightech-Unternehmen an die Chinesen zu verlieren. Aber ja, jetzt muss ich sagen, dadurch, dass das von den Chinesen übernommen worden ist und von Midea dominiert wird, ist mein Eindruck von außen, und ich habe noch Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen bei KUKA, dass das Thema Marke KUKA tatsächlich nicht mehr ganz so einen Stellenwert hat. Mhm. Da geht es jetzt eher darum, wie können wir günstig Lösungen anbieten bei Kunden und Kundinnen, die wir haben oder die KUKA hat. Marke und der Stellenwert der Marke KUKA hat, glaube ich, nicht mehr den es mal hatte, als wir gemeinsam die Marke geführt haben. Das ist leider Gottes so ein bisschen die Downside durch den Kauf von Midea. Das ist, glaube ich, ist zumindest das, was ich so höre.
Also ist es dann sowas, weil ich meine, man ist ja, wenn man sowas macht, wie du das damals getan hast, man ist ja auch selber sehr identifiziert mit der Aufgabe. Man brennt ja dafür, man hat ja Lust, man hat ja Freude, man kriegt die Resonanz, man spürt, dass es funktioniert, man freut sich für das Unternehmen, man freut sich für die Mitarbeitenden. Man spürt ja in jeder Form, dass sich was bewegt, dass sich etwas transformiert. Und wenn du das dann heute erlebst, ist es dann für dich so, dass du mit Abstand das okay findest oder denkst du manchmal, ach Gott, wie schade, was da jetzt so geht?
Ach du, ich, ich schaue nicht so zurück. Ich finde, dass wir gemeinsam einen tollen Job gemacht haben. Mhm. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt was Neues und habe mich darauf konzentriert. Und ja, ich habe immer noch Kontakt und das ist auch in Ordnung, aber ich bewerte das jetzt nicht, sondern ich schaue nach vorne.
Okay, jetzt kommen wir zum nächsten großen Job. Es ist ja wie so ein Meisterwerk, also nach dem ersten, ich sag mal, Meisterwerk kam dann das noch größere Meisterwerk aus meiner Sicht. Und ich war ja damals gespannt. Ich habe dann mitbekommen, Boris geht bei KUKA. Und da habe ich gedacht, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Und ich war wirklich gespannt, weil ich gedacht habe, ich erkenne bereits eine Art von Muster. Also wie man über Kreativität, über diesen Impuls, aber auch über eine gute Form sozusagen von der öffentlichen Wahrnehmung, von dieser Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung von außen Einfluss nimmt auf die gesamte Unternehmung. So, das habe ich einmal erlebt eben bei KUKA, hautnah. Und dann passiert eins, du tauchst auf einmal bei Bosch auf in einer, man möchte sagen, doch sehr verantwortlichen neuen Aufgabe. Bist du da? Und ich denke mir, was macht er jetzt? Also wie kam es dazu? Haben die dich geholt, weil sie gesehen haben, was du bei KUKA gemacht hast? Oder haben die gesagt, wir brauchen jetzt Erneuerung? Oder was? Wie war das genau? Was?
Ja, ich habe einen Anruf gekriegt von einem Headhunter und der meinte, er könnte sich gut vorstellen, dass ich dahin passe. Also Markenführung, Bosch weltweit. Und ob er meinen CV da mal hinschicken dürfte. Aha. Und ich war natürlich eine krasse Außenseiter. Also ich habe ja überhaupt, mein Lebenslauf ist ja nicht unbedingt jetzt der, den du normalerweise da jetzt erwarten würdest. Ja, und dann hat er das präsentiert und dann mein damaliger zukünftiger Chef, der hatte das wohl gesehen und hat dann gesagt, ja, den möchte er mal kennenlernen. Mhm. Und dann hatte ich da zwei Vorstellungstermine. Den ersten, der lief schon ganz gut. Und interessanterweise war es eben so, dass beide, sowohl HR als auch mein damaliger Chef, zukünftiger Chef, mich empfangen haben mit den gleichen Worten, mit dem gleichen Satz. Also ich bin jetzt mal gespannt, Herr Dolcani, auf Ihre Erzählung und Ihr Lebenslauf. Aha. Weil der halt einfach ungewöhnlich ist. Mhm. Und ja, wir haben ein gutes erstes Gespräch gehabt. Beim zweiten Gespräch bin ich hin und dann hat mein Headhunter schon gesagt, naja, also Herr Dolcani, machen Sie sich nicht zu große Hoffnungen. Da gibt es gerade andere Themen. Da war, wie wir alle wissen, gab es eine Dieselkrise und es gab andere Themen, die einfach jetzt nur, die damals eben wichtig waren. Und der neue Markenchef war jetzt nicht so das Thema. Und deswegen hat er mich gleich mal so ein bisschen versucht, so ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen. Und ich dachte, na toll, jetzt fahre ich da extra hin. Dann bin ich hingefahren und hatte ein gutes Gespräch und habe den Vertrag mehr oder weniger bekommen. Und bin mit dem Vertrag, war noch nicht verhandelt, bin einfach mit dem Vertrag dann in der Tasche losgefahren und habe den Headhunter angerufen und sagt er, und wie ist es gelaufen? Dann sage ich, ja, ich habe einen Vertrag. Nein, ich habe noch nicht unterschrieben, aber ich habe den Vertrag.
Ich habe einen Vertrag.
Ja, der war völlig, der hat gemeint, ich verarsche ihn. Wie jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie meinen Sie das? Dann sage ich, ja, ich habe den Vertrag in der Tasche. Aha. Also normalerweise würden dann eben 360 Grad, würden nochmal andere Leute befragt. Wie ist das? Stimmt das alles, was der erzählt und so? Nee. Also offensichtlich.
Du warst gut im Interview.
Naja, ich glaube auch, dass Sie gemerkt haben, und das war ja deine Frage, wieso so ein Typ, ich glaube, dass sowohl Herr Zemelka als auch mein damaliger CEO gemerkt haben, da ist jemand, mit dem können wir schon auch mal was anders machen. Und das war auch das Briefing. Das Briefing war letzten Endes, wir wollen eine IoT-Company werden. Wir wollen, dass das auch entsprechend wahrgenommen wird. Und wir brauchen jemanden, der das kann. Also ein Campaniero haben sie es genannt. Jemand, der sowas solide machen kann. Und zwar so, dass es auch funktioniert. Mhm. Ja, und das haben sie mir zugetraut. Und dann habe ich unterschrieben.
Wow.
Und bin dahin. Wow. Naja, also der Headhunter hat mir schon gesagt, Herr Dolcani, trauen Sie sich das zu? Das ist 20 Mal so groß wie KUKA. Habe ich gesagt, naja, warum nicht?
Am Schluss ist es das Gleiche.
Ja? Irgendwie schon,
ja. Ja, wow. Also jetzt, dann fährst du nach Hause, also du hast deinen Headhunter angerufen und wann wen hast du dann noch angerufen?
Na gut, ich habe natürlich zuallererst habe ich natürlich meine Frau angerufen und so.
Und was hat sie gesagt?
Ja. Toll, ich meine, die hat gesagt, wenn du das machen möchtest, mach das. Ich meine, für mich ist es natürlich schon so, ich bin Münchner, meine Familie lebt in München und das ist jetzt in Stuttgart, das Headquarter. Und Vorher bin ich von Augsburg nach München, konnte ich jeden Tag pendeln. Mhm. Das ist in Stuttgart jetzt nicht mehr möglich. Mhm. Das heißt, das war für mich dann schon auch ein bisschen aus einer Komfortzone noch ein bisschen weiter rausgehen. Mhm. Und so ein bisschen auch die Frage, ist das was, was meine Frau auch okay findet? Deswegen habe ich auch nicht sofort unterschrieben, sondern ich wollte es mit ihr auch nochmal besprechen. Mhm. Insofern, war natürlich der Anruf und ich meine, allein schon die Tatsache, dass man das Angebot hat und man den Vertrag hat, ist ja schon mal ein tolles Achievement. Ja.
Wow. Ja,
und das ist ja eine faszinierende Firma. Also einfach eine der tollsten Marken überhaupt, die es in Deutschland gibt. Und,
absolut. Also auch im Ausland eine extreme Relevanz, ne? Wenn man sich das klar macht. Es gibt ja nur eine Handvoll Marken, die im Ausland eine Relevanz haben. Da gehört Bosch allen voran dazu, neben Siemens, würde ich sagen.
Ne? Absolut.
Ich würde gerne jetzt auf genau diesen Themenausschnitt gehen, wenn es jetzt darum geht zu sagen, du hast etwas transformiert und dabei einen gewissen Mechanismus wieder eingelöst, den du davor schon studiert hast. Ich würde gerne genau wissen, wenn man sowas macht, du hast eine Kampagne gemacht, Like a Bosch, für alle Zuhörer sicherlich bekannt. Wenn nicht, nachschauen, eingeben, dann bekommt man massiv viel Content. Auf jeden Fall hast du was gemacht, was ja Bosch ein völlig neues Bild geschaffen hat, also ein völlig neues Image. Wie war Bosch davor und was war sozusagen deine Leitidee, sowas zu machen, was ja auch wieder also völlig ungewohnt war? Es war ungesehen für ein Industrieunternehmen wie die Bosch, so eine Kampagne zu entwickeln, ist ja schon ein weiter Wurf. Also man hätte ja auch sagen können, es war so gut und so richtig, dass wäre es einen Schritt weiter nach links oder rechts gegangen, hätte es auch daneben gehen können. Genau. Und darum fand ich diese Passgenauigkeit und den Mut und diese Ausprägung schon irgendwie, also das muss man schon richtig machen. Insofern also meinen tiefen Respekt vor dieser Arbeit.
Danke.
Aber wie hast du, nochmal, wie ist dieses Zielbild entstanden? Wie hast du das moderiert? Hast du denen klar gemacht, was es eigentlich bedeutet, wenn wir nach außen gehen und dieses neue Bild bei den Zielgruppen verankern?
Ja, wie bin ich vorgegangen? Also einmal, ich habe angefangen und es gab einen klaren Auftrag vom CEO. Er möchte, dass die Firma, also die Strategie war, die Geschäftsstrategie war, wir werden ein IoT-Unternehmen. Das heißt, alle Produkte, die wir zukünftig bauen, produzieren, sind internetfähig. Und wenn sie im Internet verbunden sind, dann kann man da auch entsprechende Algorithmen draufsetzen und bestimmte Services und andere Dinge machen und Geschäftsmodelle entwickeln. Und das war dieses IoT, Internet of Things. Und er wollte, dass diese Firma, also das einmal, das ist die Geschäftsstrategie und da versuchen wir jetzt entsprechend die Produkte zu produzieren. Aber das andere ist natürlich, du willst, dass die Menschen draußen das auch so entsprechend wahrnehmen, dass Bosch auch so ein Player ist. Und da war die Wahrnehmung einfach noch nicht da. Und der Auftrag war, er möchte, dass wir eine Kampagne machen, die allen klar macht, Bosch geht jetzt diesen Weg.
Das heißt, der Mut und die Absicht, die war da.
Die Absicht, das als IoT-Unternehmen zu positionieren, was war der Auftrag?
Das war der Auftrag. Und der Mut, dass die Menschen es so wahrnehmen?
Das weiß ich nicht, ob das Mut ist. Das ist ja die Aufgabe ist, die Menschen sollen es wahrnehmen als IoT-Unternehmen.
Okay.
Jetzt kann ich alles Mögliche machen.
Okay.
Peter, also weil du gefragt hast, wie war Bosch vorher und wie war es danach? Also vorher, wenn ich jetzt ein normaler CMO zum Beispiel gewesen wäre, der jetzt einfach, ich sage jetzt mal despektierlich, aus irgendeinem anderen Industrieunternehmen gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich einfach eine solide Arbeit abgeliefert und gesagt, okay, Bosch hat die und die Werte, wir sind ein ingenieursgetriebener Laden, wir machen jetzt einen schönen Industriefilm zum Thema IoT und erzählen, wie toll unsere Produkte sich verbinden mit dem Internet und was wir für tolle Technologien machen und so weiter. Das liegt ja auf der Hand, dass man sowas macht.
Ja.
Ja? Ich bin halt einfach grundsätzlich schon mal anders und habe immer den Anspruch, auch so in gewisser Weise disruptiv zu sein. Also ich möchte schon irgendwie was bewegen. Und deswegen gab es diesen Auftrag und ich wusste eben, weil ich mir die Marke angeschaut hatte und ich mir auch angeschaut habe, wo sind unsere Stärken und Schwächen. Wir hatten tatsächlich auch ein bisschen ein Thema beim Thema Faszination, also faszinierende Produkte und Faszination. Es war so ein Bereich, wo wir ein bisschen Aufholbedarf hatten, auch was die Frage betrifft, wie alt fühlt sich die Marke Bosch an. Auch da gab es ein Thema, dass man sagt, wir müssen einfach wieder ein bisschen jünger werden. Mhm. das habe ich dann eben genutzt und habe gesagt, okay, wir machen nicht nur eine IoT-Kampagne, sondern wir versuchen mit dieser Kampagne auch zugleich die Marke zu verjüngen und zu modernisieren. Mhm. Ja, das war so ein bisschen der Anspruch. Mhm. Und deswegen ich kam an und da gab es schon einen Pitch, der da lief. Und dann habe ich gesagt, okay, lass den Pitch laufen. Da war natürlich nichts dabei. Und dann habe ich selbstständig eine Idee entwickelt, die dann nicht das geworden ist, was ich eigentlich vorhatte. Ich hatte also eine ganz, ganz ordentliche Idee. Und diese Idee hat aber dann dazu geführt, dass wir nochmal einen Pitch ausgeschrieben haben und Agenturen gescreent haben und wo ich dann eben auch einwirken konnte. Ja, mhm. Und das Pitch-Briefing war eben auch schon mit dieser Idee und hat den Agenturen ein Stück weit gezeigt, in welche Richtung ich eigentlich tendiere. Mhm. Also tatsächlich disruptiv. Mhm. Also denkt mal neu. Also weil vorher war es immer so, dass Agenturen, die bei Bosch präsentiert hatten, also zumindest in der Zentrale natürlich wussten, okay, das ist ein ingenieursgetriebenes Unternehmen, das ist sehr konservativ.
Die trauen sich das nicht.
Genau. So, da muss ich jetzt schauen, damit ich das gewinne, kann ich jetzt nicht so weit gehen, sondern ich muss vielleicht eher da mich ansiedeln, was Kreativität anbelangt. Und ich habe denen klar zu verstehen gegeben, das möchte ich nicht, sondern wir wollen wirklich jetzt mal hören und sehen, was geht. Ja, und einmal war die Basisaufgabe, nimm das, was wir schon haben, was ich als Idee entwickelt hatte, entwickelt das weiter und macht eine zweite Idee dazu. Und da war Jung von Matt, eine Agentur, die eben mit der letzten Idee, die sie präsentiert haben, aus meiner Sicht war das so eine Goldidee, die sie dabei hatten, um zu beweisen, sie sind eine Kreativagentur und sie haben es drauf. Die haben die letzte Kampagne, die präsentiert wurde, war eben Like a Bosch. Und das war für mich, also es gibt so Momente, wenn du in Präsentationen sitzt und wo du dann auch diese Erleichterung spürst und merkst, oh, Gott sei Dank. Da ist es, da ist es. Und ich habe sofort hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gesagt, okay, das ist das Ding. Ja. Der Mock-up-Film, den sie gemacht haben, der war natürlich noch nicht das, aber ich habe sofort gemerkt, okay, da ist ein unfassbares Potenzial drin. Mhm. So, und dann haben wir eben uns für diese Idee entschieden und dann musst du natürlich auch so eine Idee im Unternehmen durchtragen. Du musst ja irgendwie das Go auch kriegen von ganz oben. Mhm. Da kommt der Auftrag her, also musst du jetzt schauen, geht das Board of Management da mit? Also ein Hip-Hop für Bosch ist schon ein Stretch.
Ja, und auch die agierenden Personen waren Stretch. Also es war ja auch das Thema, dass man, ich nenne es mal die Leute, die sozusagen dann gecastet worden sind in diesem Film. Wie heißt er doch, dieser?
Sean.
Sean ist ja so, wow, also sich so zu zeigen und like a Bosch zu sein, also so ein cooler, hipper Hipster, der dann sozusagen so ein völlig neues Bild prägt, also eine Persona, an die ich gar nicht gedacht habe, also disruptiv im Sinne von, ich hätte jede andere Person gedacht, aber Sean auf keinen Fall. So taucht der auf und ich denke so, what? Da ist er auf einmal so und der war aber so sympathisch und so smart, dass es ja auch so super unterhaltsam war, dieses Ding bis zum Ende zu gucken und dann nochmal anzufangen. Genau. Also meine Lieblingsszene ist übrigens, wo der dann im Auto sitzt.
Mit den Bubbles.
Mit den Bubbles. Wahnsinn.
Ja, also gut, der Sean, das war dann natürlich, nachdem wir das Go bekommen haben vom Management.
Ja.
Aber für mich war natürlich die große Hürde, ich meine, ich glaube, ich war nicht mehr in der Probezeit, aber es war schon ein Meeting, das ich mit dem obersten Chef von Bosch hatte, wo ich schon überlegt habe, okay, Boris, was machst du jetzt, wenn das irgendwie daneben geht? Ich meine, immerhin bin ich derjenige, der die Marke führt. Ja, und wenn jetzt jemand kommt, der die Marke führt mit so einer Idee, mit so einem Hip-Hop und der CEO da nicht mitgeht, hast du ein Problem.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe das Gespräch, das war so toll und so ein wertschätzendes Gespräch mit unserem CEO. Und das war so, ich habe so richtig gemerkt, da sitzt jemand mir gegenüber, der nicht nur mir vertraut, sondern auch verstanden hat, was für ein Potenzial drin liegt, auch wenn ich, der CEO, überhaupt nicht diese Musik vielleicht nicht verstehe und diese Musikrichtung und nicht. Aber ich glaube, er hat sofort verstanden, erstens mal das Thema IoT kommt rüber, das Thema Bosch kommt super rüber und ich kann damit auch die Marke verjüngen. Mhm. Und hat mir das zugetraut, dass ich das hinkriege, in einer Art und Weise zu machen, oder nicht nur mir, sondern meinem ganzen Team, dass es eben nicht peinlich wird. Mhm. Weil Hip-Hop ist natürlich eine Musikrichtung, die viele Firmen nutzen. Und ich kenne jetzt nicht so viele, wo es dann auch irgendwie cool ist.
Genau.
Bei Bosch ist es so, boah, da würdest du denken, holy shit, wie fühlt sich jetzt ein Hip-Hop-Film von Bosch an? Ja? Und da waren eben viele Entscheidungen, die man treffen musste. Das hast du gerade schon gesagt, dieser feine Grat, dieser schmale Grat, dass du eben nicht abrutscht in die eine oder andere Richtung und das ein totales Desaster wird, sondern dass es wirklich auch cool wird. Da waren wahnsinnig viele Entscheidungen, die wir treffen mussten, gemeinsam mit der Agentur. Und da musst du ein Stück weit, weiß nicht, was das dann ist, ein Bauchgefühl haben, Erfahrung, I don't know, was es dann ist, brauchst auch Glück. Haben wir einfach ein paar gute Entscheidungen getroffen, glaube ich, und das Ding ist ein Erfolg geworden. Und wir wussten damals schon, das ist eben zum Thema Transformation, wir haben damals schon gesagt, wir hoffen, dass es eine Bewegung auslöst bei Bosch und wir hoffen, dass es dazu führt, dass like a Bosch eine Haltung wird, ein Thema, das, wo die Leute stolz drauf sind, weil es hat einfach so eine Leichtigkeit und ist aber trotzdem, wir ownen dieses Thema so richtig. Also es ist so, es war so, ja, im Grunde, wenn du es jetzt hörst, sagst du, es ist naheliegend. Aber wie gesagt, keiner ist jemals drauf gekommen und like a Boss und like a Bosch, das ist natürlich ein perfect fit. Ich meine, dass die Kampagne heute von fast allen Geschäftsbereichen genutzt wird, dass wir gerade in Amerika jetzt eine neue Kampagne planen, auch mit like a Bosch, ist einfach nur toll, muss man wirklich sagen.
Ja, es geht ja so weit, dass man daraus eigentlich jetzt auch wie ein Leitbild formuliert hat, also dass man sozusagen auch die Leadership vom des Unternehmens, also diese Weiterentwicklung, die wirkliche Weiterentwicklung muss ja irgendwie mal vorgelebt werden. So, und du hast erzählt, dass auch da Like a Bosch Einzug gehalten hat. Was heißt das genau? Was kann man sich vorstellen?
Ja, also es ist so, dass wir intern natürlich auch die große Herausforderung haben, wie transformieren wir, wie können wir, also 400.000 Menschen zu verändern oder in eine, sagen wir, kulturell zu beeinflussen und zu sagen, komm, lass uns mal in Zukunft vielleicht eher so arbeiten als so, ist nicht einfach. Und das Ganze ist jetzt unter so ein Leitbild gebracht worden. Es sind drei Dimensionen. Es nennt sich Work like a Bosch, Win like a Bosch und Lead like a Bosch.
Wow.
Ja, und da verbergen sich dann verschiedene Themen drunter. Und das ist im Unternehmen ausgerollt und wird angewendet. Und ich glaube, dass es gut ankommt.
Ja. Ich würde gerne mit dir, wie wir das auch schon auf unserem Beyond Talk gemacht haben, nochmal so zusammenfassen, wenn wir unter der Überschrift eben Transformation by Creativity, was brauchst, um eine erfolgreiche Transformation zu machen? Wir haben das bei der Veranstaltung schon zusammen irgendwie so Headlines gebildet. Und das Erste, was wir festgestellt haben, ist das Thema, dass es etwas braucht wie eine klare Vision, wo es hin muss, damit letzten Endes eben aber auch ein Commitment von den Handelnden, den verantwortlich handelnden Menschen. Würdest du sagen, ja, das ist erstmal der Ausgangspunkt davon?
Ich denke, es ist der Ausgangspunkt, aber ich, wie gesagt, ich spiele eine kleine Rolle. Also wir spielen eine kleine Rolle in dem ganzen Thema Transformation. Ja. Da gibt es ganz viele andere wichtige Menschen, die bei uns im Unternehmen das Thema treiben und da auch entsprechend dran sind. Die Rolle, die wir haben, ist eine, ja, du brauchst das Commitment von der Geschäftsführung und du musst auch jemanden haben, der versteht, dass das einen Impact hat. Und das, glaube ich, hat damals Herr Denner gehabt. Und der Impact, der ist nicht zu unterschätzen, das hatte ich gerade schon bei der KUKA gesagt. Der Impact ist nämlich der, du hast etwas, was nach außen kommuniziert wird und wo unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn sie privat beim Barbecue sind oder wenn sie in ein Konzert gehen oder so und angesprochen werden von ihren Freunden auf etwas, was die Freunde gesehen haben. Mhm. Das können jetzt tolle Produkte sein, logisch, aber es kann eben auch eine tolle Kampagne sein. Mhm. Und das ist eben in unserem Fall gewesen. Da wurden die Kolleginnen und Kollegen weltweit angesprochen darauf und waren natürlich dann auch stolz. Mhm. Und das führt dann dazu, dass eine Kommunikationsform, ein Hip-Hop-Film, das eigentlich nur den Kundennutzen in die Mitte stellt und die Produkte irgendwie nur beiläufig zeigt, ja, dass das schon auch bei den Menschen was macht. Okay, so kommunizieren wir. Verstanden. Das funktioniert offensichtlich draußen. Da werde ich angesprochen. Ah ja. Und das, glaube ich, hat dann schon einen Impact.
Das dauert. Setzt Veränderungen in Gang.
Das setzt sie
also
in Gang.
Ist, eigentlich genau. Ist das Thema ist eine Bewusstseinsform. Du machst dir bewusst, was in Zukunft wichtiger wird durch die Resonanz von außen.
Genau.
So. Und darum finde ich es so interessant, dass dieses Zielbild, was man am Anfang hat, das ist noch nicht ausgestaltet, aber man braucht dieses Zielbild, wohin will man? Also auch für dich als handelnde Person und natürlich, du bist eingebettet in ein großes Management-Team, die dann auch nochmal in einer anderen Form in Verantwortung stehen. Aber das ist der erste Schritt, würde ich sagen. Wenn man von dort aus eins weitergeht, finde ich es interessant, dass man ja viel Gutes machen kann, aber wenig Hervorragendes. Und viel Gutes kostet auch Geld, aber fällt halt auch durch, weil war halt ordentlich, ja, wird aber nicht wahrgenommen. Und Hervorragendes aber immer eins braucht, nämlich dieses wirklich etwas zu machen, was überdurchschnittlich ist, was Menschen überhaupt wahrnehmen. Also dafür braucht es Mut. Ist Mut, um auf das Thema Werte zu sprechen zu kommen, ist Mut ein Teil von Bosch oder war es jetzt ein Teil sozusagen dieses Schritts, also ein Teil von dir, eine Tugend, ein Wert von dir?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Bosch ist mutig, würde ich schon sagen. Wir sind ein mutiges Unternehmen. Wir treffen mutige Entscheidungen und investieren in Zukunftstechnologien zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht genau wissen, wird es im Markt erfolgreich oder nicht. Da ist Bosch schon sehr mutig und sehr innovativ und visionär, muss man wirklich sagen. Also das kann ich jetzt sagen, weil ich im Unternehmen bin. Wir sind ja nicht an der Börse notiert, wir geben nicht so viele Dinge raus, aber das weiß ich, da ist Bosch schon ein sehr mutiges Unternehmen. Und ich glaube, dass weil wenn es um Kommunikation geht, Marketingkommunikation, habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin jemand, ich möchte disruptive Dinge machen, ich möchte Dinge verändern, ich möchte einfach was bewegen, gestalten. Und ja, ich glaube, da musst du gewisserweise mutig sein. Weil wenn du nicht mutig bist, dann wird es schwierig mit der Gestaltung. Weil du musst natürlich immer davon ausgehen, es kann auch mal schief gehen. Ja, weil was zu machen, was disruptiv ist, was neu ist, was in der Branche vielleicht auch neu ist, ja, da bist du der Erste, der es tut und das musst halt auch Glück haben einfach. Ja. Kann auch daneben
also
gehen.
Also springen.
Ich habe eine gewisse Furchtlosigkeit und ich glaube, das ist einfach in mir drin. Und ich weiß nicht, manchmal fragen die Leute ja, wie kriegt man das hin, wie kann man sowas machen? Und da kann man dann predigen, ja, sei mutig. Aber man ist entweder mutig oder man ist halt nicht mutig. Und woher das kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann bei mir nur sagen, ich glaube, es liegt ein Stück weit einfach an dieser Furchtlosigkeit, ja, die ich einfach habe. Die habe ich in mir. Und habe vielleicht auch ein Stück weit Glück gehabt, dann auch immer wieder mal, ja, das brauchst du ja dann auch. Wobei ich auch sagen muss, ich bin auch ganz schön oft auf die Nase gefallen. Ja? Also ich habe auch Dinge erlebt, die nicht so toll waren. Aber wie gesagt, jetzt in letzter Zeit hat's ganz gut funktioniert.
Was ich toll finde, und es ist das Thema, es hat aber diesen konstruktiven Teil bei dir dabei. Ich merke immer bei dir das Thema, die Freude, das dann auch zu machen. Also auch ein bisschen frech zu sein, so ein bisschen, hey, man ja. Bleibt irgendwie sozusagen der, ich sehe in dir immer auch den jungen Boris. Also weißt du, so, du bist für mich immer so jung geblieben.
Du auch übrigens.
Ja, aber das ist, weißt du, das macht aber auch so Spaß. Es ist immer so, man nimmt auch nicht alles so bierernst.
Genau, so. Das ist übrigens ganz wichtig. Also wir haben, glaube ich, das kann ich jetzt einfach mal sagen, in der Mannschaft, in der wir spielen, da haben wir, glaube ich, schon Spaß auch. Obwohl wir wahnsinnig viel um die Ohren haben und Stress haben und so weiter. Wir haben auch immer Zeit zu lachen und uns nicht so ernst zu nehmen und haben da einfach einen super Spaß, einfach auch an der Arbeit. Das ist super wichtig.
Also um unsere Liste zu machen, wir brauchen eine klare Vision, wir brauchen Nordstern, wo es hin muss. Wir brauchen Commitment auf dieses Zielbild, zumindest sozusagen von der Grundausrichtung. Dann brauchst du Menschen, die das auch vorbilden und auch mitverantworten, wie du das zum Beispiel gemacht hast. Und natürlich eben aber auch eigentlich so das, ich nenne das mal, das den Wunsch hat es vom Management, dass das auch passiert, dass dieser Weg auch vorangeht. Und diese, ich nenne das mal, der Einflussnahme, dass es was mit der Kultur macht, muss gegeben sein, weil was da sozusagen über die Kommunikation dazukommt, also zurückkommt, verändert ja etwas nicht nur im Außenbild, sondern dann eben in der Resonanz auch im Selbstverständnis nach innen. Und es braucht Kreativität und Mut. Und darüber haben wir gerade gesprochen gehabt, dass eben erfolgreiche Transformation in diesem Fall durchaus auch was Disruptives haben kann. Um etwas Neues entstehen zu lassen, muss ja auch etwas Altes gehen. So. Für mich war Bosch vor allem ein Automobilzulieferer und all die großartigen Dinge, die Bosch noch macht, waren mir gar nicht so bewusst. Insofern dieser Sprung, diese Kreativität hat natürlich dieses außergewöhnliche neue Bild für mich gesetzt. Ja, und dann brauchst du sowas, glaube ich, um da auch eins weiterzugehen, es braucht offene und authentische Kommunikation. Würdest du auch sagen, dass das ein wichtiger Schritt ist, also auch nach innen, um das dann weiterzutreiben?
Ja, also ich kann gar nichts anderes. Ich bin immer offen und authentisch. Also diese ganzen politischen Dinge, da bin ich wirklich, habe ich mich auch geweigert, da mitzuspielen. Ich versuche immer sehr offen, sehr transparent, Dinge direkt anzusprechen und versuche dabei auch authentisch zu bleiben. Also das, ich verstell mich nicht. Das habe ich mir, ich habe auch Coaches gehabt und so weiter. Ich habe mir überlegt, wie gehe ich im Konzern mit Kommunikation um? Wie gehe ich, wie mache ich das? Und ich habe mich dazu entschieden, transparent, offen, ehrlich und authentisch zu sein. Und das mache ich einfach. Sehr gut. Auch wenn es nicht immer leicht ist, aber das mache ich.
Super. Ja, das andere ist eine Bergauflösung.
Ja, ich spreche die Leute direkt an. Also wenn irgendwas ist, wenn es irgendeinen Rumor gibt, wenn irgendwie Leute hinter dem Rücken so in the face, aha, so wie sieht's aus, was ist da los? Ich bin offen, aha, und versuche die Dinge direkt anzusprechen. Mhm. Auch wenn das manchmal schwierig ist, aber das ist so mein Weg. Ich weiß nicht, ob man den empfehlen kann. Das muss jeder für sich entscheiden, aber für meinen Weg ist es.
Ja, bisher klappt der ganz gut. Und es braucht etwas wie Kontinuität. Also was ich sozusagen wieder erleben darf, ist, Like a Bosch war ja jetzt nicht eine erste gute Kampagne und wir hatten einen ersten Flight und der war ganz gut und hat uns alle so ein bisschen wachgerüttelt und uns ein neues Bild gegeben von Bosch, sondern das hat ja auch schon, man muss sagen, einen klaren Plan. Und es verfolgt sozusagen einfach Schritt für Schritt den Plan der Transformation. Ihr seid jetzt wie viele Jahre dran und jetzt sprechen wir gleich noch über den letzten Schritt, wo auch Mitarbeitende erleben durften, wie man das wieder mal erneut auflädt mit einer großartigen deutschen Band. Erzähl doch mal, wie wird das geplant? Ist es von Anfang an klar gewesen, dass das so einen Lauf hat oder wie gehst du da vor?
Nee, es war die Hoffnung. Also wir haben erkannt, wir haben ein Asset, das hat das Potenzial. Und dann war die Hoffnung, dass wir es hinbekommen, mit dem Launch der Kampagne den Kolleginnen und Kollegen mehr Appetit zu machen auf das Thema. Mhm. Und genau das ist passiert. Es kamen also Geschäftsbereiche zu uns, die sofort gesagt haben, sie wollen mit der Plattform was machen für ihre Geschäfte, für ihr Geschäft. Mhm. Das heißt, von da an hat sich's entwickelt. Wir haben Guidelines jetzt aufgestellt im Unternehmen. Wir haben einen Brand Guide und da sind die Guidelines drin. Es gibt einen sogenannten Single Act Approach. Es gibt einen Multi Act Approach, den wir mit der BSH und den Hausgeräten durchführen und auch mit anderen Geschäftsbereichen. Also da gibt's einen ganz klaren Plan. Es gibt klare Guidelines jetzt mittlerweile dazu. Und ja, wir entwickeln das stetig weiter. Ich habe gerade schon erzählt, in Amerika machen wir jetzt gerade eine neue Kampagne, wo wir die Like a Bosch Kampagne tatsächlich weiterentwickelt haben. Zu einer ganz neuen Idee. Mhm. Kann ich noch nicht mehr dazu sagen. Aber du sprichst jetzt gerade noch was anderes an. Wir haben natürlich in Deutschland auch zum allerersten Mal vor 2 Jahren eine Kampagne gelauncht, wo wir mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen eine Kampagne gemacht haben. Das hat es überhaupt vorher noch nie gegeben. Wir sind in Geschäftsbereichen aufgestellt. Jeder Geschäftsbereich macht seine eigenen Kampagnen und diese Geschäftsbereiche, von denen ich jetzt spreche, sind die Geschäftsbereiche, die zum Kunden hin kommunizieren, zum Endkunden. Also das sind die Haushaltsgeräte, das sind die Elektrowerkzeuge, Smart Home, Kameras oder Wärmepumpen. Mhm. Und da haben wir gesagt, lass uns doch was gemeinsam machen. Mhm. Und ich habe einen Kollegen gefunden bei der BSH, den Michael Bohn, mit dem ich dann gemeinsam die Kampagne dann auch ausgerollt habe. Aber die Idee ist entstanden letzten Endes in der Corona-Pandemie, als ich vorm Fernseher saß, wie viele andere, rumgesäppt habe am Sonntag und bei Anne Will plötzlich hängen geblieben bin, weil Smudo zu Besuch war. Und Smudo davon, und ich dachte mir, Smudo, Anne Will, okay, was hat der jetzt dazu sagen? Und er hat irgendwie von seiner App erzählt und dann kommt irgendwie raus, dass er tatsächlich aus Gerlingen kommt. Ach. Und in Gerlingen ist das Headquarter von Bosch. Wow. Und dann dachte ich mir, was, der kommt aus Gerlingen? Okay, also ich kenne sonst niemanden, der aus Gerlingen kommt. Und die machen Hip-Hop. Okay, das stimmt, das sind ja Stuttgarter. Okay, und dann habe ich mir gedacht, wir machen eine Hip-Hop-Kampagne. Das sind deutsche Hip-Hopper, das sind die, die Hip-Hop nach Deutschland gebracht haben. Die sind zu viert, wir haben 4 Geschäftsbereiche. Das wäre doch eigentlich ein Perfect Fit. So, und dann habe ich den Berleska angerufen, den Manager, und habe gesagt, nachdem ich mit meinem Team gesprochen habe, die haben mich für verrückt erklärt, und sagte, naja, okay, kannst du mal probieren, aber der Bursche spinnt schon wieder. Ja, ja. Und dann habe ich den Bär angerufen und dann sagt er, ja, wie schaut's aus? Sagt er, ja klar, die super, weil die sind ja zu Hause gesessen in der Corona-Pandemie. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Herr Leska, ich hätte gerne, dass die singen, also einen Hip-Hop-Song, ihre Kulturform uns schenken. Naja, das könnte ich total vergessen. Das würden die niemals machen, die das. Das machen die natürlich nicht. Ja gut, dann, okay, dann können wir das Gespräch jetzt abkürzen, weil dann machen wir es nicht. Ah ja, er redet mal mit der Band. Ja, und dann haben sie sich die Kampagne angeschaut und haben gesagt, okay, das ist eine Kampagne, die gefällt uns, das ist eine gute Art, Hip-Hop zu machen, wir sind dabei. Und dann haben wir gemeinsam mit der Band, der Agentur und uns eine Kampagne kreiert. Es war wirklich eine Co-Kreation von allen. Smudo hat dann irgendwie getextet, der Andy Y hat den Song nochmal ein bisschen angepasst, dass es ein bisschen Fanta-4-mäßiger klingt. Ja. Ja. Und es war wirklich ein echtes Commitment. Wir haben tolle Drehtage in Südafrika gehabt und haben einfach eine tolle Kampagne auf die Beine gestellt. Und ich habe in den Vertragsverhandlungen, und darauf wolltest du jetzt hinaus, auch ein Mitarbeiterkonzert mit einverhandelt. So, und das Mitarbeiterkonzert wurde immer wieder verschoben, weil es gab eine Ukraine-Krise, die gibt es ja immer noch, leider Gottes. Es gab andere Themen, wo wir gesagt haben, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so ein Konzert zu schicken. Aber wir haben das jetzt dieses Jahr tatsächlich durchgeführt. Die Fantas waren bereit, es auch den Vertrag anzupassen und das nicht in dem ersten Jahr zu machen, sondern eben auch im zweiten Jahr. Und das war Wahnsinn. Also das erleben zu dürfen, war schon unglaublich, ja.
Also ich glaube, das ist so, also ich meine, das ist wieder ein weiterer Leuchtturm, den du geschaffen hast mit dieser Idee, die da einzubinden oder wie ihr geschafft habt, sozusagen die einzubinden und das auch zu ihrem zu machen, weil ich finde, Fantas sind auch, wenn man das Konzert anschaut, total authentisch. Die sind, das ist also, das sind sie. Das ist nicht irgendwie, wir lassen uns dafür Bosch vor den Karren spannen und nee, das sind die. Das sind die. Mhm. Und das ist so eine wunderschöne Form sozusagen von Zusammenspiel, von Synergie, von Erweiterung dieser Kampagne. Aber dieses Format an sich hat ja auch wahnsinnig viel ausgelöst, weil ich habe hochemotionalisierte Mitarbeiter gesehen, die da wirklich dafür brennen. Was macht es mit dir, wenn du das siehst und wenn du merkst, dass es wirklich etwas bewegt?
Ja, durch. Hatte ja die Ehre, ich durfte da in der Porsche Arena, in der ausverkauften Porsche Arena, alles Bosch-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durfte ich mit unserem CEO auf die Bühne. Und ich muss sagen, also das war ein Gefühl, das war wirklich unbeschreiblich. Das war wirklich unfassbar. Ich hätte weinen können.
Ja, war es einer der schönsten Momente deines Lebens?
Würde ich mal sagen, einer der schönsten Momente meines Lebens, weil du merkst, da ist was passiert, was du irgendwie mit deinem Team vor Jahren inszeniert hast, ja, und du siehst, du kannst diese Früchte jetzt ernten sozusagen, ja, und siehst, was das gemacht hat, was da für eine Stimmung ist, wie die Menschen feiern, wie sie gut drauf sind. Und ich sage immer,
welcher Stolz da auch ist.
Welcher Stolz und ja. Ich sage immer, wenn man es schafft, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sind, stolz sind aufs Unternehmen und die Extrameile gehen, dann hast du echt, das
gewonnen.
Ist so ein Kapital.
Das ist ein wahnsinniger
Impact. Das ist so wichtig. Ja. Und ich habe mich so gefreut, dass das so wertgeschätzt wurde und dass die Menschen das so gefeiert haben. Es hat mich einfach wahnsinnig gerührt.
Ja. Wow, das glaube ich. Ja, ich glaube ja, dass Identifikation der Schlüssel zum Erfolg ist. Also, dass diese Identifikation ja Höchstleistung bringt, schafft, also sprich das bessere Morgen ermöglicht, dadurch, dass Menschen auch wieder dahinter stehen und sagen, hey, jetzt weiß ich, wofür ich arbeite und warum ich da reingehe und ich bin Teil davon, von dieser Bewegung. Ja, herzlichen Glück und ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, wie wichtig das ist, dieses kontinuierliche Dabeibleiben, dass es eben nicht irgendwie eine großartige Kampagne war, ein schnelles Feuer, ja, und das Ding erlischt und dann kommt halt das Nächste, sondern ihr bleibt dabei, ihr schreibt sozusagen damit die Zukunft und ihr begleitet Bosch in dieser Transformation durch die Art und Weise, wie du das leitest und das machst. Was glaubst du, um jetzt unseren Zuhörern noch ein Gefühl zu geben, was es heutzutage auch in dieser Zeit braucht? Weil wir sind ja irgendwie in einer Zeit, die durchaus viel Herausforderung bietet. Wir reden viel über den Standort Deutschland, über Europa. Ist es noch attraktiv, hier zu sein, Unternehmer zu sein? Ist es noch interessant für Menschen? Und mit all diesen Unsicherheiten und auch dieser zum Teil Politikverdrossenheit, die hier herrscht, was glaubst du, brauchst jetzt mehr für die nächsten Monate und vielleicht Jahre?
Du meinst jetzt im Land oder in
unserer Firma? Ja, was brauchst du? Also
was mir total abgeht in Deutschland, ist einfach Zuversicht. Ich finde, ich bin viel unterwegs, international. Ich sehe andere Länder, andere Kulturen. Und wenn man nach Deutschland zurückkommt, hat man immer den Eindruck, alle sind nicht gut, also die Menschen sind nicht gut drauf, sind genervt, jammern rum. Und ich denke mir, mein Gott, wir sind so eine starke Nation. Wir haben die tollsten Ingenieure der, wirklich, wahrscheinlich der Welt nach wie vor. Mhm. Wir haben unfassbar kluge Menschen bei uns. Wir haben eine erfolgreiche Industrie. Wir bauen nach wie vor, würde ich jetzt mal sagen, die besten Autos der Welt, ja. Wir sind eine Nation, wir haben uns auch immer wieder neu erfunden. Wir können richtig was. Und ich frage mich manchmal, warum wir so negativ sind. Wir bräuchten einfach irgendwie eine Deutschland-Kampagne oder irgendwas. Oder vielleicht einen neuen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin, die irgendwie diesen positiven Spirit versprüht, um die Bürgerinnen, Mitbürger und Bürgerinnen dazu zu bringen, stolz zu sein, Tier zu sein und was zu bewegen und Gas zu geben und zu sagen, come on, wir packen das, wir sind stark, wir sind nicht irgendwer, wir sind eine der besten Nationen der Welt. Und manchmal komme ich mir so vor und denke mir, okay, alles ist negativ, alles geht den Bach runter und wir müssen uns irgendwie Sorgen machen um unsere Jobs. Nein, ich glaube nicht, wir müssen einfach jetzt wieder performen. So, und
aber es braucht eigentlich sozusagen diesen Shift im Mindset.
Ja, es braucht, oder? Ja, aber ja.
Also wenn du sagst Zuversicht, das ist nicht das, was uns auszeichnet, ja?
Im Moment nicht.
Genau. Dann ist es aber das, also es braucht eigentlich diesen Change im Mindset, also zu sagen, hey, mal wieder sehen, was wir haben, was unsere Möglichkeiten sind und daraus was zu machen. Aber vielleicht, Boris, ist eine großartige Idee. Vielleicht sollten wir die Kampagne dazu machen.
Ich bin dabei. Hä? Ich bin dabei. Alternative wäre, das Sommermärchen 2006 war den ganz banalen Fußballmannschaft. Toll. Eine Fußballmannschaft, die durch Deutschland gefahren ist und die hier eine Bewegung ausgelöst hat, die es vorher so noch nie gab. Und vielleicht schaffen wir das ja in 2026, dass wir Fußballweltmeister werden. Ich glaube, Fußball ist immer noch was, mit dem sich Menschen identifizieren und wo man irgendwie feiert und wo man die deutsche Fahne trägt und sagt, ja, wir sind gut, wir können was, wir sind nicht irgendwer, sondern wir packen das irgendwie. Ja. Das,
okay.
Vielleicht ist es das, I don't know. Aber wir können gerne eine Kampagne machen.
Ja. Also was ich gut finde, ist, wir laden jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein und fragen mal nach, habt ihr Lust, dass Boris und ich eine Kampagne machen? Dann schreibt uns auch gerne eure Ideen, weil ich finde, dass wir auch dazu beitragen und selbst eigentlich auch wieder der Mittelpunkt der Welt sind, die wir erleben wollen. Das können wir machen. Wir sind der Gestalter, Boris.
Absolut, ich bin dabei.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich ganz besonders an Boris Dolkani, der uns mit auf seine Reise genommen hat und gezeigt hat, welche große Rolle Kreativität und Mut für die Transformation spielen. Ich bin tief beeindruckt, was für ein kreativer Sprung die Kampagne Like a Bosch für die Marke und die Kultur bedeutet. Die Positionierung von Bosch auf so überraschende Weise erlebbar zu machen und damit ein neues Selbstverständnis zu schaffen, ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie Transformation durch Kreativität und Mut beflügelt wird. Es zeigt zudem, dass Veränderungen von Führungskräften aktiv vorgelebt werden muss und dass sie als langfristiger Prozess verstanden wird. Erfolgreiche Transformation braucht nicht nur die Idee, die bei den Menschen die Begehrlichkeit erzeugt, ein Teil davon zu sein, sondern vor allem den Mut. Den Mut, sich immer wieder neu zu erfinden und Veränderungen zu wagen, auch wenn Risiken damit verbunden sind. Denn mit einer klaren Vision, kreativen Ansätzen und authentischer Kommunikation kann der Wandel sowohl in Unternehmen wie Bosch als auch im eigenen Leben erfolgreich gestaltet werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ihr seid inspiriert, auch an dieser Stelle den eigenen Weg einzuschlagen und mutig für euch einzustehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.